Ohrenblicke im Gespräch.
Ohrenblicke im Gespräch.
Ohrenblicke im Gespräch.
Ohrenblicke im Gespräch.
In dieser Ausgabe starten wir eine Reihe zum Thema Mobilität. Und es erwartet euch ein spannendes Gespräch, das Tommy führt.
Was Christoph mit dieser Sendung zu tun hat, da kommen wir gleich drauf. Heute geht's um das Thema Mobilität. Mobilitätstrainer, Mobilität, ja, was lernt man da, wie läuft so ein Training ab und so weiter. Also erstmal Christoph, hallo.
Hi, grüß dich, servus.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und meine erste Frage, du bist ja relativ neu als Mobilitätstrainer unterwegs. Wie viele Jahre machst du das schon?
Haha, ja, man kann mich quasi noch als Fohlen bezeichnen. Ich bin jetzt im vierten Jahr angestellt bei einem alten Hasen. Dazu wahrscheinlich später dann nochmal genau mehr.
Gut. So, wie kommt man eigentlich auf die Idee, wahrscheinlich bei dir über den alten Hasen, um bei dem Vergleich zu bleiben, aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, Mensch, das wäre was für mich, ja, das sind auch sicherlich auch soziale Aspekte mit dabei, dass man sagt, Mensch, da kann man Menschen irgendwie helfen. Ja, wie kamst du dazu?
Ja, da muss ich fast ein bisschen ausholen, du hast recht, ne? Also ich bin über den alten Hasen dazugekommen. Das ist mein Onkel Michael Kleist, den haben aus dem Bereich wahrscheinlich alle hier aus dem Bereich Nürnberg schon irgendwie mal gehört. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan für mein Leben und habe Geoökologie studiert in Bayreuth und hatte immer im Hinterkopf, dass ich die Welt verbessern will. Ich möchte irgendwann es schaffen, dass alles wieder grün wird. Habe dann aber mit den ersten Jobs festgestellt, dass das so schnell nicht klappt. Bin dann da gelandet, dass ich letztendlich eigentlich geschützte Bereiche so deklariere, dass man dann da Häuser bauen kann. Und habe dann durch meinen Onkel tatsächlich nochmal das ganze Thema hinterfragt. Und er hat gemeint, hey, wenn du eigentlich was Wirkliches bewegen willst, komm doch mal bei mir mit, schau dir das mal an. Ich tue nämlich was Gutes am Menschen und habe dann die ersten Hospitationsstunden bei ihm genommen, beziehungsweise war mit dabei und habe recht schnell festgestellt, dass man eigentlich keinen besseren Job machen kann. Man hilft direkt den Menschen, bewegt für eine Person teilweise wirklich Welten und das war das etwas blöde dran, ich musste eigentlich eine komplette berufliche Kehrtwende machen. Also ich hatte ja dann eine wissenschaftliche Ausbildung, die aber überhaupt nichts mit dem Bereich, ne, ich sage jetzt mal, Pädagogik zu tun hatte. Ja, und das haben wir dann in Angriff genommen, sage ich mal. Ja, also ich habe überlegt, wie komme ich da hin, ne, und das vielleicht auch als ja, als Ausblick auf das, wie man da in diesen Beruf letztendlich auch reinkommen kann. Na, man braucht entweder eine Grundausbildung, die mit dem Bereich Augen zu tun hat, ja, oder mit dem Bereich Pädagogik. Optimalerweise ist das in der Ausbildung kombiniert, ja, zum Beispiel Sonderpädagogik im Studium mit dem Fachbereich Blind. Da hatte ich aber nichts davon. Deswegen habe ich dann mit der Ausbildungsleitung aus Hamburg gesprochen und die hat mir die Ausbildung Ergotherapeut empfohlen. Und dann habe ich geguckt, ne, wo kann ich denn das hier in der Umgebung machen?
Warst du wieder in Bayreuth?
Nein, tatsächlich. Wobei du recht hast, in Bayreuth ist die staatliche Schule, glaube ich, für Ergotherapeuten. Ja, ja. Ich habe das an der privaten Schule hier in Nürnberg gemacht.
Ja,
weil wir da umgezogen sind. Ich bin mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen hier in Nürnberg, weil wir gesagt haben, boah, keine Ahnung, die ist auch Lehrerin, aber beim Staat, klassisch für Gymnasium, ja, da ist doch Nürnberg relativ zentral in Bayern. Ne? Also wenn wir die A-Karte ziehen und sie nach Aschaffenburg muss, fährt sie von hier besser, als wenn sie bei ihren Eltern in München bleibt. Da hat sie noch mal weiter. Und deswegen habe ich gesagt, dann bleibe ich auch hier in Nürnberg. Und habe dann da die Ausbildung gemacht. Schon mit dem Hintergedanken, ich mache definitiv die Ausbildung weiter oder die Weiterbildung zur Reha-Fachkraft. So wie man es quasi im Beamtendeutsch irgendwie wie sagen würde.
Und was beinhaltet eigentlich diese Ausbildung als Reha-Fachkraft?
Ja, sehr viel Selbsterfahrung. Ich sage es auch bewusst gleich am Anfang, weil das wird zurzeit so ein bisschen umstrukturiert. Ich bin nicht involviert in was jetzt genau passiert, aber die Kosten für die Ausbildung sind enorm hoch. Deswegen versucht man, Modelle zu finden, wie sie geringer ist. Es war so, dass ich würde schon sagen, ein Drittel bis fast die Hälfte in Selbsterfahrung stattgefunden hat. Das heißt, unter Simulation, schlechte Augen oder sehr schlechte Augen. Sprich, einmal die Dunkelbrille oder halt eine bestimmte Augentype, also unscharf sehen oder Tunnelblick. Das haben wir dann selbst erlebt. Natürlich aber auch die theoretischen Inhalte. Bevor ich allerdings in dem Ausbildungsinstitut IRIS in Hamburg starten konnte, war die Voraussetzung, nachdem ich eigentlich auf dem Papier ja noch nichts im Bereich Blindheit und Sehbehinderung zu tun hatte, ich brauche eine Vorqualifikation. Und die läuft an der Uni Marburg. Da gibt es einen Zertifikatskurs und den musste ich dann auch erstmal machen. Und dann anschließend nach der Ergotherapieausbildung dann in die Weiterbildung zu gehen. Dort tatsächlich viel Selbsterfahrung, wie ich schon sagte, aber auch sehr praktisches Wissen. Bei uns, oder wie ich jetzt im Beruf letztendlich dann auch festgestellt habe, ist dadurch, dass es einem die Augen schwerer machen, versucht man sich eigentlich mit Umweltwissen wieder leichter zu machen. Also wie ist eine klassische Kreuzung aufgebaut, was natürlich der Sehende, der macht es halt einfach irgendwie, weil er schaut halt mal da, schaut halt mal da und es ist alles klar. Aber ja, wenn man halt nicht mehr diesen Überblick hat, beziehungsweise nur Einzelpunkte auf die Nähe sehen kann, dann hilft es einem zu wissen, wenn ich jetzt vielleicht die Mündung schon erkenne, wie sich der Rest dann eventuell anordnen könnte.
Also das, was ich eigentlich auch selbst in Mobilitätstraining gelernt habe, wenn man schon auf die Ampel zuläuft, schon die Ohren spitzen, dass man eventuell mitkommt, wie fährt der Parallelverkehr etc. etc.
Genau, genau, genau. Ohren offen, Ohren offen, Ohren offen. Alles, was, es muss ja nicht nur die Ohren sein. Es kann auch, keine Ahnung, wenn man, gut, das ist jetzt wieder bedarfsorientiert, aber wenn man weiß, an der Ecke da vorne ist ein Bäcker und da kommt schon mal eine Fahne, dann kann man auch wieder sagen, ne? Letztendlich sprechen wir von viel Sinnesschulung.
Jetzt NNDE, Kamera Emoji, roter Kreis, Überschrift nicht gefunden.
Okay. Ja.
Das heißt,
was oder aus?
Man nimmt alles, was man sich über das Leben antrainiert hat, eigentlich nochmal von vorne auf. Sprich, unser Gehirn hat ja gelernt, er blendet alles aus, was unwichtig ist. Jetzt aber, wo die Augen schlechter sind, sind plötzlich andere Dinge wichtig. Und dann, wie du sagtest, schon mal das Auto des Parallelverkehrs mitzunehmen auf dem Weg dorthin, sich in der Ausrichtung zu helfen. Vielleicht fährt vorne dann eins quer. Weiß man schon, okay, ja, 50 Meter sind es noch, oder kann es grob einschätzen. Ne? Ich bin auch super schlecht im Schätzen, aber es klappt bisher ganz gut. Genau, das heißt, ne, der Mobilitätstrainer oder jemand, der eigentlich die Wahrnehmung nochmal einem bewusster macht, Dinge nochmal aufrollt und sagt, ich habe ja eigentlich Wissen, das ich vielleicht unbewusst mache. Und das nochmal bewusst zu thematisieren, warum mache ich was, in welcher Situation oder was mache ich denn unbewusst eigentlich schon super gut.
Ja, es wird halt greifbar bzw. begreifbar gemacht.
Ja, ja.
Okay, jetzt waren wir ja noch bei deiner Ausbildung, jetzt sind wir schon voll in die Thematik abgerutscht. Also du hast jetzt, ich lasse jetzt mal dein Studium, das erste weg.
Gerne.
Also wie viele Jahre hast du eigentlich insgesamt jetzt für deine Ausbildung investiert, also wie lange hat die gedauert?
Ja, ja. Also ich habe mich dazu entschlossen, die dreijährige Ergotherapieausbildung zu machen, ne, den Ergotherapeuten, weil er ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Allround-Talent ist, aber schon auch so ein bisschen für den Beruf sehr passend ist, weil er auf alle möglichen Aspekte des Menschen abzielt. Dann konnte ich zum Glück parallel ein bisschen diesen Zertifikatskurs machen, habe da, und da muss ich auch echt nochmal riesengroßes Danke an den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, vor allem halt hier in Mittelfranken, aussprechen, weil die haben mir da schon einfach, ich konnte damals beim Herrn Frühwald in der Hilfsmittelabteilung schnuppern, der hat mir quasi einen Crashkurs im Optik und sowas gegeben. Ich habe vom Herrn Klaus Weber, da habe ich einfach so ein bisschen das Schwerbehindertenwesen ein bisschen erklärt bekommen und so weiter. Deswegen konnte ich ein bisschen was abkürzen, weil der hätte einfach auch nochmal mit Abschlussarbeit und sowas ein Jahr gedauert und dann nochmal eigentlich das Jahr für die Weiterbildung. Also insgesamt wären es dann 5 Jahre. Ich habe es in 4 geschafft. Aber es ist, nachdem ich eigentlich auch schon die Regelstudienzeit davor ausgenutzt habe, war ich dann mit 32 fertig mit meiner Ausbildung.
Jawohl. Und du bist ja momentan noch beim Michael Gleis angestellt.
Ja.
Wenn ich das richtig
verstanden habe. Ja, hast du vollkommen richtig.
Also jetzt, teilt ihr jetzt euch die Leute oder macht Michael überhaupt noch was?
Das ist eine gute Frage. Also letztendlich ist es ja so, dass der Michael immer nach Nürnberg kutschieren muss da und ich im Nürnberger Raum ja wohne, sodass er gesagt hat, alles was in der Umgebung Nürnberg ist, das mach bitte du, weil dann sparen wir uns echt viel Fahrtkosten. Nicht nur wir, sondern auch die Krankenkasse. Ne? Also wir müssen nicht so hoch Geld verlangen. Sparen uns da einfach.
Ja, naja, klar, die Anfahrt.
Ja, genau, das klar. Ist Zeit, ist verlorene Zeit.
Ja.
Und der Michael macht nach wie vor, er sagt auch selber, solange er laufen kann und den Leuten irgendwie guten Unterricht vermitteln kann, macht er das weiter. Weil das ist einfach ein richtig, richtig toller Job. Aber die meisten neuen Klienten übernehme ich direkt hier in Nürnberg. Außer sie kommen halt aus der Bamberger Ecke, dann macht das er. Und so sind ja letztendlich wir auch zusammengekommen. Ne? Also du hast ja damals mit dem Michael wahrscheinlich
genau.
Nürnberg unsicher gemacht und jetzt sind wir dann irgendwie zusammengekommen.
Genau. Also jetzt sagen wir mal als Beispiel, ich käme jetzt zu dir, habe mich jetzt entschlossen, endlich mal was für meine Mobilität zu tun oder bin jetzt blind geworden, wie auch immer. Also ich stehe am Anfang. Wie wird dann so ein Training aufgebaut? Also wenn ich ehrlich bin, bei mir ist das schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß.
Ja.
Ne? Also wie geht man da dann vor? Weil man hat ja nicht einfach den Stock und sagt, oh, jetzt laufe ich jetzt mal los. Das muss ja alles erst erarbeitet werden, dass man, sag ich jetzt mal, einen Blinden auf die Menschheit loslassen kann.
Ja, also das ist ja, da geht es ja eigentlich schon voll gut los. Wir können ja jetzt irgendwie ganz schlecht, wir müssten uns eigentlich einen Klienten ausdenken. Ne? Ist die Person vollblind oder ist die Person sehbehindert?
Ja, gehen wir mal
ist
aufs Extreme.
Jung, ist sie alt?
Gehen wir aufs Extreme. Okay. Mittelalter, vollblind.
Also jemand, der eine von jetzt auf gleich Sehbehinderung, ne, vollblind.
Ja.
Okay, Mittelalter, das heißt, er möchte berufstätig sein, möchte Selbstständigkeit auf keinen Fall hergeben, hat aber jetzt gerade so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. Hat
sozusagen
super viele Themen, die er jetzt erstmal auf die Reihe kriegen will. Mobilitätstraining läuft ja in Kombination mit dem Stock. Uns gibt es eigentlich nur, weil wir in den Gebrauch mit dem blinden Langstock einweisen sollen. Der ist ja, so wie du selber gesagt hast, als Stock eigentlich unnütz. Also ne, man braucht die Techniken und die Techniken müssen aufgebaut, gefestigt und dann nochmal verinnerlicht werden. Also es sind eigentlich drei Stufen. Wir selber können eigentlich nur Techniken aufbauen und festigen. Verinnerlichen muss jeder selber machen. Aber wieder zurück zu der Person. Ich komme auf ein Erstgespräch vorbei. Das Rezept kommt vom Augenarzt. Optimalerweise ist es richtig ausgestellt. Die Krankenkasse macht keinen Terz. Aber das sind Kleinigkeiten. Training ist genehmigt. Ich komme vorbei und wir klären erstmal. Also Ziele, Erwartungen, Wünsche. Was kann ich wahrnehmen? Habe ich irgendwelche Einschränkungen? Ne? Wie sind die Ohren? Gesundheit. Wie sind die Ohren? Sensibilität, Füße, Hände, sind ja alles irgendwie Sinne, die man nutzen kann. Wenn ich dann so ein bisschen Ahnung habe, wer die Person ist, ne? Man kommt ja im Gespräch, so wie wir das jetzt auch machen, lernt man sich ja schon ein bisschen kennen. Geht es eigentlich erstmal um so ein bisschen Langstockkunde. Also ich gebe am Anfang den Stock raus, die Person sucht sich einen raus, der sich jetzt am Anfang ganz gut anfühlt und signalisiere aber auch, hey, das muss jetzt nicht die Wahl für immer sein. Also in der Schulung wird gewechselt. Außer jemand sagt das und kein anderer. Genauso mit Stockspitzen. Ne? Ist ja alles sehr tausendfach.
Ja.
Und dann gehen wir direkt ans Werk. Ich wollte sagen direkt raus, aber das stimmt nicht. Die Person hat wahrscheinlich schon erste Schwierigkeiten zu Hause. Es sagt, diese Türen, ich bin jetzt schon dreimal gegen den Türstock gelaufen, weil ich meine Hand vor mich halte, aber halt nur vor mich. Ich habe sie nicht vor meiner anderen Schulter. Das heißt, ich habe immer irgendwas übersehen. Das heißt, das erste Thema, was wir jetzt ansprechen, ist halt letztendlich der Körperschutz. Also wie schütze ich meinen Körper, obwohl oder gerade wenn ich keinen Stock habe oder der Stock halt mal woanders ist auf dem Weg. Na, wenn mir was runterfällt, wie bücke ich mich, ohne mich zu verletzen? Na, man geht runter, zack, bleibt an der Tischkante hängen, weil man halt vergessen hat, sich zu schützen. Also erster Teil Körperschutz. Dann lasse ich mir ganz gerne so einen Grundriss vom Haus zeichnen, weil ein Thema, was auch wenig mit dem Stock zusammenhängt, ist so ein bisschen die geistige Landkarte. Also wie verarbeitet jemand seine Umgebung und setzt er die zu einer Karte im Kopf zusammen, um später frei navigieren zu können? Oder ist er schon immer jemand gewesen, der von Punkt zu Punkt läuft? Also ein Leitlinien- oder eigentlich Punkteläufer, der sagt, naja, ich laufe immer zur Kirche und dann weiß ich, wo ich bin und von dort laufe ich immer den gleichen Weg nach Hause. Weil das ist für die Schulung auch ganz interessant. Und dann würde ich, wenn wir im Gebäude fertig sind, mit der Person in eine unbekannte Umgebung gehen. Ich setze sie meistens bei mir ins Auto und dann fahren wir los. Und irgendwo hin, in ein ins Gericht oder in die Uni oder irgendwo, wo ich weiß, ich habe außenrum eine Begrenzung, habe einen schönen Untergrund und dann geht es erstmal voll los mit Langstocktechniken, mit Kompasseinführung, mit eben der geistigen Landkarte aufbauen, Treppentechnik, Pendeltechnik, Pendelzieht, alles. Also dann geht wirklich die Schulung los. Aber wir fahren dann immer in das Gebäude und machen das dort. Und dann, wenn das dort abgeschlossen ist, optimalerweise bringe ich die Person dann durch einen Hintereingang rein und sage jetzt bitte zum Ausgangspunkt zurück, ohne dass sie weiß, wo sie ist. Mit den Strategien, die wir dann erarbeitet haben, ist das quasi können wir in Anführungszeichen setzen, die Abschlussprüfung für das Gebäude. Dann, ja, geht's raus. Ja, und draußen ist dann halt das Gleiche, nur ohne Begrenzung, am Häuserblock, ein Häuserblock, zwei Häuserblock, vier Häuserblöcke und dann auch aussetzen im Häuserblock.
Aber das ist dann mehr oder weniger so, wenn ich mich zurückerinnere, ist das eigentlich ein beruhigtes Wohngebiet dann?
Ja, genau, genau. Wir fangen im ruhigen Wohngebiet an, mhm, richtig, weil alles andere wäre volle Überforderung. Ne? Da ist schon mal, dann, ne, man war es im Gebäude gewohnt, du hast rechts eine Wand, links eine Wand. Und an der könnte man sich zur Not orientieren. Jetzt bist du draußen, dann hast du Nullabsenkungen, dann hast du Einfahrten, dann hast du
Roller, so,
ja, Roller, E-Scooter, Boller, Kopfsteinpflaster, Dinge, die dich einfach nerven in, ja, der Situation. Ja. Ne? Du hast eine perfekte Stocktechnik erlernt und plötzlich fällt alles wieder weg, weil ja alles irgendwie anderes ist. Ne? Dann schreit der Nachbar von gegenüber, dann parkt der Auto rückwärts ein, steht quer und schäppst. Da hat man dann schon mal zu tun. Ne? Und dann ist die Hälfte der Schulung schon fast wieder rum.
Mhm. Ne?
Also die Person, die jetzt so diese volle Einschränkung hat von Anfang an, also oder von 100 auf 0,
ja, ja,
die wird in 40 Stunden mit mir nicht fertig sein. Also 40 Stunden, sprich 20 Termine, weil dann kommen ja noch Ampeln, öffentliche Verkehrsmittel, Umsteige. Ne? Die Person, ja, will ja, ja, das Leben wieder zurückhaben.
Ja.
Sodass wir da sicher mit 60 Stunden zu tun haben.
Ich glaube, früher hat es doch mal 60 Stunden gegeben, wenn ich mich da beim ersten Mal beantragen, bilde ich mir ein, dass es, okay, 60 Stunden waren. Also bilde ich mir jetzt ein.
Ja, bin ich bei dir. Also bei so jemandem kommt man mit 40 nicht hin. Mhm. Aber der Großteil ist ja sehbehindert. Da sind wir mit 30 Stunden schon eigentlich fertig.
Mhm.
Aber es ist ja auch wieder, ne, das ist ja auch das Geile an dem Job, muss ich einfach sagen. Jeder ist so unterschiedlich.
Ja, weil es verschiedene Menschen sind, klar.
Absolut,
ja,
absolut.
Ja. Aber jetzt noch mal da drauf zu kommen. Also, du hast vorhin von verschiedenen Stocktypen gesprochen.
Mhm.
Gut, aus meiner Erfahrung weiß ich, der eine ist schwerer, der eine, den kann ich zusammenklappen, den anderen kann ich zusammenschieben, den anderen etc. kann ich den Griff noch nach oben tun. Den habe ich zum Beispiel sehr gerne. Weil wenn ich mich dann mal irgendwo führen lasse, dann brauche ich den ganzen Stock nicht ausfahren,
ja,
ne, sondern habe dann was Kleineres vor mir. Also deswegen mag ich den recht, mhm, gern. Oder auch im Gebäude, wenn ich laufe, tue ich den oft gar nicht ausfahren, wenn ich mich dort auskenne natürlich.
Ja,
ne? Weil viele Füße gibt Stolper, ne? Auch für die Leute. Also daher laufe ich dann, wie gesagt, da muss ich mich aber auskennen, ne? Weil wenn ich den nicht ausgefahren habe und es kommt überraschenderweise eine Treppe, umso weniger habe ich ja dann natürlich Zeit zu reagieren.
Ja.
Das heißt, ich hebe schneller ab, als wie wenn ich einen Stock habe, der 20, 30 Zentimeter länger ist. Ist ganz klar.
Ja.
Und jetzt, da will ich jetzt nochmal drauf kommen, weil du hast vorhin das Gerichtsgebäude erwähnt, da weiß ich auch, dass es Abteilungen gibt dort, wo mitten im Weg plötzlich zwei Stufen runtergehen.
Mhm.
Sagst du das den Leuten, du pass auf, da kommen jetzt Stufen oder läufst du dann so, dass du den zum Not noch ja, zurückpfeifen kannst, also zurückschieben kannst?
Ja.
Oder wie läuft sowas?
Die unerwartete Abwärtsstufe, so ist das quasi das Fachwort, wie wir es nennen, ist was wir einfach echt brauchen. Die Person, die wir uns ja ausgemalt haben, wenn ich mit der das erste Mal im Gerichtsgebäude bin, dann lasse ich die da nicht unerwartet drauf zulaufen. Die ist mit so vielen Dingen beschäftigt, das wäre echt frech von mir.
Ja,
das heißt, es kommt voll drauf an, in welchem Teil bin ich? Bin ich jetzt schon in dem Punkt, wo ich in der Ablösung bin, weiß, die Techniken stehen, sind schon Sachen gefestigt oder bin ich noch ganz am Anfang?
Ja, gerade am Anfang kann ja das auch zu Ängsten führen.
Absolut.
Ne, bei der Person.
Und viele haben genau das als Angst, sind schon mal gestürzt, sind schon mal umgeknickt, die Bordsteinkante, dann auf die Straße zu fallen. Lauter solche Sachen sind in den Köpfen. Und wenn ich die dann runterfallen lasse, ich bin schon immer nahe dran am Anfang und würde die auf jeden Fall stützen, die Person.
Aber du würdest nicht sagen, da kommt was. Also jetzt ab einem gewissen Grad vom Mobilitätstraining.
Muss ich schon. Also wenn ich mit dir draußen unterwegs wäre, würde ich mir eine gute Route raussuchen, wo so eine Stufe ist. Einfach, um nochmal zu gucken, ne? Klappt es bei dir? Ist deine Technik gut oder bist du faul geworden? Reagierst du nach wie vor schnell genug? Und es ist, ne, so wie ich im Gebäude diese Abschlussprüfung genannt habe, so ist es für mich auch ein bisschen genau bei so einem Thema mit der Abwärtsstufe.
Also mit dieser Stufe, da weiß ich noch, da war ich mit Michael am Fürther Bahnhof.
Ja.
Und da ist er mitten im, ich weiß nicht, ob das mittig ist oder nicht, jedenfalls ist da eine Treppe. Und er sagt, naja, läufst halt mal durch. Ne? Na gut, ich lauf. Und in dem Moment merke ich, dass habe ich mit dem Stock, weil ich schräg angelaufen bin, habe ich die Treppe gar nicht gemerkt. Ich hatte dann plötzlich unter meinem Fuß nichts mehr. Und dann habe ich mich einfach so rumgedreht. Ist ein glatter Boden, wie so eine Pirouette gedreht.
Ja.
Michael hat gesagt, das schaffst auch bloß du.
Ja. Das heißt, du bist nicht gestürzt?
Nein, ich habe noch, ich habe quasi dann den Schwung vom Fuß habe ich mit quasi mit rübergenommen, dass ich mich drehen kann.
Ja.
Ne, und dann bin ich weitergelaufen.
Ja, also manche Situationen kann man sich auch nicht ausdenken. Das ist schön. Ja, klar. Also wir versuchen immer den Sturz zu vermeiden, ganz klar. Aber ich würde so spät wie möglich jemanden zurückhalten. Eigentlich erst in der Situation, wo du checkst, Kacke, ich habe es übersehen. Ja, und dann geschützt zu werden, weil, ja, geschützter Rahmen, wir sind ja im Lehrauftrag und nicht im
Kamikaze-Auftrag.
dann nochmal zu besprechen. Ja, klar, wir haben jetzt Techniken, die Techniken stimmen, aber die Stockintegration ist noch nicht abgeschlossen. Also deine Wahrnehmung ist noch nicht so weit, dass es auch wirklich sicher schützt. Das ist für viele so ein richtiges Aha-Erlebnis, zu sagen, okay, ja stimmt, eigentlich hätte ich den jetzt echt gebraucht, aber es hat nicht funktioniert. Und dann kommt oftmals so ein Satz wie, ja, vielleicht muss ich ihn dann doch mal öfter nehmen oder so.
Ja, ja.
Jetzt im Sehbehindertenbereich, da wo es auch oft so ein bisschen Stigma mitkommt, boah, will ich den Stock jetzt überhaupt nehmen oder eigentlich brauche ich ihn ja nicht, weil gestürzt bin ich noch nicht. Dann hilft es echt nochmal viel.
Ihr hört Radio Ohrenblicke im Gespräch, hier bei Radio Z im Stoffwechsel. Es geht um das Thema Mobilität und Tommy spricht mit dem Mobilitätstrainer Christoph.
Ich will jetzt nochmal auf den zurückkommen. Wenn jetzt bleiben wir bei dieser Person A, ne, Mittelalter und so weiter, der kommt zu dir. Wie entscheidest du quasi, welchen Stock, dass du ihm vorschlägst? Weil, ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch wahrscheinlich Hunderte oder was weiß ich, wie viele. Aber so viel kannst ja du auch nicht haben. Also du hast ja begrenzte Zahl an Vorführmodelle, so würde ich es vielleicht mal jetzt nennen. Aber wie ordnest du denjenigen einen Stock zu? Weil was für mich zum Beispiel ein guter Stock ist, muss ja für die Person, ja, nicht unbedingt genauso gut sein. Wie ordnest du das?
Voll gut mitgedacht. Ich sage immer, ich profitiere daraus, nichts verkaufen zu müssen. Das heißt, ich überlasse alle Entscheidungen der Person. Sowohl Stockspitze als auch Stock. Na, ich sage ganz bewusst, was jeder Stock für Vor- und Nachteile hat. Aber möglichst neutral. Also ich überlasse die Entscheidung der Person. Ne? Und spätestens, wenn wir dann in den Öffentlichen unterwegs sind oder mal in Menschenmassen und der hat sich so ein langes Ding ausgesucht, dann wird er merken, das stört ihn mehr. Und dann reflektiert, sagen, ja, können wir den nicht noch ein bisschen verändern? Oder ich hätte jetzt gern einen, den ich schnell in die Tasche packen kann. Oder ich brauche doch was Schwereres, weil ich habe die Stufe nicht mitbekommen oder sowas. Also
wenn ich das jetzt richtig verstehe, du gibst ihnen, dass der trainieren könnt, jetzt sage ich jetzt mal einen Stock und dann wartest du quasi auf Feedback von ihm.
Ja, also ich, genau, vollkommen richtig. Ich gebe am Anfang vor, hier drei Stöcke, entscheide ich mal für einen, mit dem wir die Erprobung der Stöcke starten. Also es geht nicht darum, hier, das ist dein Stock, sondern ich sage, ne, einen von den drei, mit denen fangen wir an. Und Ziel soll sein, dass wir am Ende der Schulung alle Stöcke mal getestet haben. Weil durchs Anpacken, ne, denkt man sich vielleicht, boah, der liegt super gut in der Hand. Und dann hat man ihn mal ausprobiert draußen und merkt, nee, also Kopfsteinpflaster ist raus, dieser Stock. Deswegen.
Ja gut, das hat ja eigentlich dann mehr was mit der Spitze zu tun.
Genau.
Der Kopfsteinpflaster.
Ja, aber zum Beispiel der superleichte.
Und ja, der
Leitstreifen.
Ja, ja.
Der hüpft da einfach hin und her.
Ja, ja.
Der hat davor super viele Vorteile.
Ja.
Und dann plötzlich sagt er, ja, nee, das ist mir zu unruhig. Na, davor ist es super, wenn der über alles drüber hüpft. Aber wenn ich dann das Leitsystem brauche und der hüpft mir von A nach B, das kann ich nicht gebrauchen.
Naja gut, es ist ja dann wirklich eine Millisekunde, wo der dann, ne, abhebt. Ja. Ne, und wenn man da mal nicht richtig Obacht gibt, einen Schritt weiter ist man in der U-Bahn zum Beispiel drunten. Ja, ne, genau. Das geht dann schnell, klar. Ja, okay, also derjenige sucht quasi sich dann den Stock an. Was kann man da eigentlich noch anpassen jetzt, außer der Kugel? Weil ich denke, Stock ist Stock, Stock. Also nicht von verschiedenen der Stöcke, jetzt wenn ich einen Stock habe, jetzt meinen zum Beispiel.
Ja.
Da kann man ja nichts groß verändern,
nicht.
Bis auf die Kugel.
Ja, also stimmt. Du hast, glaube ich, einen Komde, so wie ich das. Ne?
Ja.
Ich will den Hersteller jetzt einfach nur mal nennen. Da kann man zum Beispiel einen dickeren Griff noch nachordern. Wenn man sagt, ne, der liegt mir irgendwie nicht gut genug in der Hand, könnte ich mal einen dickeren Griff oder sowas haben. Oder
weicher.
Es gibt verschiedene Holzarten, da hast du recht. Aber... Na, ob jetzt Eiche oder Ahorn,
jetzt nicht der Holz. Nee, ich meine, da gibt es doch die fühlen sich so wattemäßig an. Könnte man den auch so auf so einen Stamm machen?
Nein, was ich da machen könnte, ist ein klassisches Griffband drum wickeln, wie bei
ja,
Tennisschläger.
Okay, okay, ja.
Das gibt Personen, die wollen das haben nochmal, aber meistens ist der Stockgriff so, wie er ist. Ne?
Ja.
Auch, ich glaube, Comde hat jetzt inzwischen auch einen Plastikgriff. Also nicht nur das klassische Holz, aber weiß ich jetzt nicht genau.
Also weil ich versuche jetzt gerade nochmal zurückzudenken, wie es bei mir war. Weil wenn man läuft und den Stock in der Hand liegen hat, dann hält man auch irgendwie ein Gefühl mit in der Hand. Also wenn ich jetzt einen Stock habe, der wo mir absolut vom Griff her unsympathisch ist,
ja,
das überträgt sich dann auf das ganze Laufen. Der Stock mag vielleicht gut sein, aber ich nehme mal an, es gibt jetzt einen latexbeschichteten Griff und ich mag kein Latex.
Ja.
Also das heißt, ich könnte mich da nie wohlfühlen und es wird sich auch auf die Laufleistung sicherlich bemerkbar machen.
Bin ich mir ganz sicher, ja. Deswegen, ne, gebe ich die Stöcke in die Hand, wenn jemand den von vornherein ausschließt, ne, so dieses Latex-Ding, dann muss der den nicht testen. Ja, man könnte eventuell Griffe verändern. Ja, Ambutec hat ja auch Kork und Gummi.
Mhm.
Wenn man sagt, Gummi überhaupt nicht, dann würde ich halt mal den Kork in die Hand drücken. Der ist sonst identisch, aber halt einen anderen Griff. Aber wenn der nicht passt, dann passt er nicht. Ich werde niemanden dazu zwingen.
Ja, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, du musst ja keinen verkaufen.
Ja, das ist... also sehe ich als Riesenvorteil. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, na, welchen empfiehlst du? Und dann erzähle ich immer, also dem einen, ne, der nimmt den und der andere nimmt was ganz anderes. Also ich, ne, wie wenn ich von Augenärzten höre, der eine ist super und dann sagt der andere, nee, der ist einfach nur Scheiße. Also großer Vorteil. Wir müssen nichts verkaufen, wir können beraten. Natürlich geben wir die Stöcke auch ab und stellen die der Krankenkasse in Rechnung, so ist es nicht, aber uns, wir reichen die Kosten ja weiter. Das heißt, es ist egal, ob es jetzt der teure wird oder der billige, für uns macht das keinen Unterschied.
Okay, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt gehabt, dass das Ziel ist, dass die Person sich, sagen wir mal nach 40 Stunden oder nach 60 Stunden die Wege bewältigen oder schafft, die ihr zusammen erarbeitet habt. Das kann jetzt umsteigen am Bahnhof in die S-Bahn sein, ne, wenn er auswärts arbeitet oder etc. etc. Was mir damals aufgefallen ist, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, das habe ich schon gemerkt, aha, der Mann, der beobachtete ja sehr genau, weil du hattest nach, ich glaube, lass 100 Meter gewesen sein, zu mir schon gesagt, du bist ein Gehörläufer. Mhm. Was gibt es da noch außer Gehör? Also Gehörläufer dürfte jedem klar sein. Was gibt es da noch für Arten von Laufen, so gesagt?
Genau. Oh, ich weiß nicht, ob man diese wirklich so einteilen kann. Ich für mich merke halt einfach recht schnell, ob jemand ein Leitliniengänger ist. Ne? Also wenn man das jetzt sich nicht aus dem Fachbereich kommt. Das heißt, diese Person läuft gerne an Hauswänden, an Rasenkanten, an irgendwelchen Gullideckeln oder Wasserrinnen oder irgendwas, wo sie einfach weiß, wenn ich das verfolge mit dem Langstock, komme ich an mein Ziel. Andere Personen, also wie du eine davon bist, die wissen, der Gehweg geht geradeaus, ist immer mal wieder unterbrochen und irgendwann kommt eine Straße oder irgendwas anderes. Und gehen frei geradeaus, machen quasi durch ein gutes Gehör dadurch den Kontakt zur Leitlinie. Also du hörst, ne, die Hauswand ist irgendwie in 20...
Alles gut.
Alles super.
Die, euch.
Ja, die Hauswand ist nahe bei mir, zum Beispiel 2 Meter weg. Und ich merke, wenn die Hauswand aufhört. Das reicht als Sicherheit. Ne? Jemand, der ängstlich am Anfang ist, der wird sicher an der Leitlinie laufen. Aber ich werde, und deswegen sind wir auch im Gebäude am Anfang, gerade da diese Gehörschulung, ne, wie ich es gesagt habe, Sinnesschulung, ganz, ganz früh mit reinzukriegen, weil immer an der Leitlinie zu laufen, das funktioniert. Und das ist für viele auch eine gute Lösung. Aber das Natürliche, so wie der davor unterwegs war, geradeaus zu gehen, ist es nicht mehr. Wenn man die Leitlinie verfolgt und die Hauswand ganz lang gezogen um die Kurve geht, wird diese Person im Kopf immer noch geradeaus laufen, weil sie immer der Leitlinie hinterherläuft und diese kleinen Richtungsänderungen gar nicht mitkriegt. Du als freier Läufer würdest geradeaus weiterlaufen und plötzlich an der Bordsteinkante stehen und dich wundern, hä?
Das ist ja so.
Ja, also weil du geradeaus läufst.
Ja.
Du hast ein natürliches geradeaus und alle Richtungsänderungen, die von außen kommen, also eine abknickende Bordsteinkante, weil da eine Querstraße ist, oder eine große Einfahrt, irgendwas, was Richtungsänderung ist, würdest du mitbekommen. Weil, ne, du kommst schon auch mal gegen die Kante, ne, und die Stockspitze fällt links runter und du denkst, oh, bin ich jetzt wieder scheps gelaufen. Drehst du dich ein bisschen, läufst wieder in die neue Richtung weiter und plötzlich fällt die Stockspitze wieder runter. Dann denkst du, nee, also so besoffen bin ich heute nicht. Ich bin tatsächlich in der Kurve.
Ja.
Genau. Das sind für mich so die zwei großen Typen. Und dann, dazwischen gibt es alles. Aber du hast einfach schon ganz lange mit Ohren gearbeitet und hörst Autos, Einfahrten. Und das muss man den Leuten am Anfang ganz, ganz genau bewusst machen. Weil die nehmen das schon wahr, aber sie wissen nicht, wie sie es interpretieren sollen, was sie jetzt daraus für sich ziehen können in der Mobilität.
Ja, das ist, ich habe Bekannte am Blätter, weißt du, wen ich meine, die lacht immer, wenn ich kurz vor ihrem Eingang zum Haus das Tippen anfange mit dem Stock, weil es ist so ein Gang, der nach hinten geht und der halt. Sie läuft an der Wand entlang.
Genau.
Ja, und ich bin da anderthalb Meter weg von der Wand und höre dann trotzdem, dass es da reingeht.
Schönes Beispiel, genau. Ne? An der Wand tasten funktioniert in der Situation auch.
Ja, genau.
Irgendwann kommt das Gitter und dann kommt man da rein. Oder da ist die Unterbrechung.
Ja, genau. Und wie ist das jetzt eigentlich? Man hat die 40, 60 Stunden, ist ja jetzt egal. Also man ist jetzt so weit, dass man sagen kann, ja, ich kann zumindest zu meiner Arbeit mal kommen und so weiter. Aber der Radius von einem Menschen, der jetzt gerade erblindet ist oder schlechter geworden ist, wie auch immer, der wird ja zumal ein wenig größer. Also es heißt, wenn ich jetzt bei dir Mobilitätstraining lerne, dann wird auch mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein verändert sich ja dadurch und dadurch natürlich auch mein Radius, wo ich mich bewege.
Ja.
Also ich habe das früher immer so verglichen, wo ich blind geworden bin, war mein erster Weg, jetzt ohne Mobilitätstrainer, raus aus dem Haus, die nächste Tür rein, da war der Bäcker. Eine Woche später bin ich raus aus dem Haus und bin halt um die Ecke gelaufen und da war der Metzger. Also ne, der Radius wurde dann immer größer.
Ja.
Ne, und wie ist es jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, findet eine Prüfung statt, wenn man die 40, 60 Stunden hat oder sagt man, okay, du hast es jetzt, kommst klar, ist ja alles super.
Ja. Du hast richtig gut gewohnt, das total schnell Bäcker, schnell Metzger. Es findet keine Prüfung statt, das muss ich gleich sagen. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen angeschnitten, ne? Ich mache da mal Abschlussprüfung in Anführungszeichen, mache da einen kleinen Test und so weiter. Für mich ist quasi, ich habe Schule fand ich ganz... Schule ist halt Schule und so weiter. Ich versuche bewusst nicht dieses Schulgefühl aufkommen zu lassen, weil es ist ja ein super sensibles Thema. Mhm. Ich hätte meiner Lehrerin nicht von meinen Ängsten und so weiter erzählt. Ich finde, das ist was ganz anderes. Dadurch, dass wir immer im Einzel sind, ne, immer zu zweit da unterwegs, ist es mir wichtiger, wenn mir die Person relativ schnell sagt, so, boah, nee, können wir das nochmal kurz einen Gang zurückfahren oder da fühle ich mich noch nicht so sicher. Aber im Prinzip für mich hake ich schon so kleine Prüfungen ab im Kopf. Also ne, laufe eine Strecke oder eine bestimmte Route gerne, weil ich weiß, da sind die und die Knackpunkte drin.
Das ist ja auch dann eine Bestätigung für sich selbst und für den anderen,
ja,
ne, dass der das kann.
Also mir geht es vor allem um die Person selbst, ne?
Ja.
Weil manchmal erreicht man einfach nicht das, was man sich am Anfang vorstellt als Lehrer, aber für die Person war der Weg um den Block schon mal enorm wichtig.
Ja. Ja,
für mich als Lehrer in dem Sinne halt dann vielleicht nicht so, aber für die Person war es super wichtig. Und du hattest den Radius angesprochen. Optimalerweise haben wir den Radius so weit, dass die ersten Kleinigkeiten, na, ich bin wieder bei der Person, die jetzt da super, super schnell, super deutlichen Sehverlust hatte, dass sie so die ersten Dinge wieder sich vorstellen kann, alleine zu machen. Weil am Anfang alle Strategien scheitern. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Allein der Weg, ne, um die Ecke zum Bäcker, kann nicht jeder direkt machen, weil das einfach eine ängstliche Person vielleicht ist oder irgendwas. Aber das Ziel sollte sein, dass am Ende der Schulung die ersten Dinge wieder funktionieren. Und lieber mache ich mal eine Pause in der Schulung, bewusst, und sage, hey, Hausaufgabe, du übst es jetzt für dich. Mhm. Weil dieses Verinnerlichen, dieses Üben, das kriegen wir ja in der Schulung gar nicht hin. Dafür haben wir nicht die Zeit, dass wir die fünfte Kreuzung anlaufen und dort halt wieder eine Geräuschkulisse aufnehmen, eine Gesamtanalyse machen und so weiter. Das schaffen wir nicht.
Ja, im Prinzip ist es ja, um das mal so salopp zu nehmen, Handwerk, was man da macht. Ja?
Ja.
Und der Handwerker wird ja auch besser, wenn er Schnitzen als Holz wiederholt. Und so ist es mit einem Stockgänger, ne? Weil dann eine gewisse Routine reinkommt.
Richtig. Das ist das A und O. Und jemand, der nicht alleine übt, der wird auch logischerweise nicht so weit kommen, wie jemand, der halt Bock drauf hat, der halt auch, wenn wir beendet haben, am Abend dann nochmal rausgeht und übt oder wiederholt. Das kommt aber recht schnell raus. Na, also ich merke es recht schnell, ne, ob jemand Schritte macht, Sachen verinnerlicht, ja, ob die Hand nicht in der Mitte ist, sondern wieder an der Seite, das klappt ganz schnell. wenn man das dann anspricht, na, dann tut man halt einfach die Ziele vom Anfang nochmal ein bisschen neu anpassen.
Okay, jetzt hat, sagen wir mal, jetzt habe ich bei dir, hat die Person bei dir Mobi gemacht, also Mobilitätstraining gemacht und sagt jetzt, oh, ich habe meine große Liebe in Hersbruck gefunden, da will ich öfters hinfahren. Mhm. Ja, dann kann er dann schon nach 2 Jahren wieder Mobilitätstraining beantragen oder... Also ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn man sagt, okay, bei mir haben sie die, so hatte ich jetzt auch das Mobilitätstraining beantragt, dass die Verkehrsführung anders geworden ist bei mir in der Gegend. Ja. Und wie würde, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt die Person seine Liebe in Hersbruck und will mit dir nochmal Mobilitraining machen nach 2 Jahren? Geht es nicht oder ist es schwer oder ja?
Ist ganz spannend, weil ich habe jetzt im Kopf wirklich diese Person und überlege gerade und freue mich gerade für sie, ja, sie dass sie diese gefunden hat. Also ich glaube, es wäre kein Problem, vor allem, ne, wenn man, also wir müssten es begründen, weil jeder hat ein bestimmtes Stundenkontingent bei der Krankenkasse von so und so vielen Stunden, das sind 40 Stunden. Manche Krankenkassen 45, das ist ein bisschen kompliziert, wie das läuft. Mit den Vertragskassen läuft es anders als mit den Nicht-Vertragskassen. Dadurch, dass der Sehverlust so schnell war bei der Person, wäre es, glaube ich, überhaupt kein Problem. Kann aber ja nicht für alle gelten. Also diese ganzen Anträge macht der Michael. Dementsprechend habe ich da jetzt nicht das Perfekt-Know-how, aber ich sage es mal so, bisher gab es fast kein Training, was nicht erlaubt oder genehmigt
wurde. Also bezahlt wurde.
Bezahlt wurde. Ja, ja. Im allergrößten Notfall, wenn es um die große Liebe geht, könnte man ja mal sagen, ne, wir haben da und da mal ein bisschen kürzer gemacht, da würde ich das dann, glaube ich, auf meine Kappe nehmen, um die Person zu unterstützen und zu sagen, hey, du bist so weit gekommen, daran soll es jetzt nicht scheitern. Und dann einigt man sich vielleicht auf ein Abendessen, ne, was der eine zahlt oder was auch immer. Weil das würde mich richtig freuen. Was ich vorhin aber zu der ganzen Schulung noch nicht gesagt habe, und ne, du hast den Radius angesprochen und so weiter, und dann hast du, weil du es aus der Erfahrung heraus jetzt immer öfter halt so gebraucht hast, hast du von Wegen gesprochen. Na, da hat man den Weg geübt und den Weg geübt. Die Person, mittelalt, superfit, nur jetzt halt sehbehindert. Oder mit der würde ich versuchen, die Schulung so aufzubauen, dass ich keine richtigen Wege übe, sondern eigentlich Umweltmuster. Also, wie schaut das ruhige Wohngebiet aus?
Was also kann ich Karten.
Ja, Karten oder ich versuche ortsübergreifend zu schulen. Die Kreuzung hier am Nordwestring kann oder ist sehr ähnlich wie die Kreuzung an der Bayreuther Straße.
Ja, ja.
Dass ich eigentlich die Person so weit fit mache, dass sie selbst so so fit ist irgendwie, sich zu wissen, wie muss ich vorgehen. Okay, neue Kreuzung, ich mache eine Gesamtanalyse.
Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich schon auf die Kreuzung zulaufe, dass mein Ohrschutz 20 Meter vor mir ist.
Genau, sozusagen. Ne, die Person sieht nicht, ob das eine ampelgeregelte Kreuzung ist. Das heißt, dass sie, während sie sich annähert, schon mal überlegt, okay, habe ich eine ampelgeregelte Kreuzung? Höre ich rhythmisches Anfahren, Halten? Wie viel Verkehrsfluss ist da? Dass das alles schon, ne, so viel Umweltwissen ist, zu sagen, okay, ich bin mir sicher, es ist eine ampelgeregelte Kreuzung. Und dann sicher rüberzukommen, ne, kommt nochmal halt die Ampelregelung zu kennen und dann zu wissen, ne, wenn die und die anfahren, kann ich gehen.
Ja, klar, weil
das wäre mein Wunsch, ne?
Ich sag ja immer, die Ampel hat das System, die sagt ja nicht, Erdspätsch, jetzt kommen die Blinder, schalte ich auf Rot.
Genau.
Ja, das System. Okay, jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen.
Jo.
meine Abschlussfrage ist immer dieselbe. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft in deinem Beruf, was sich verändern könnte, sollte, dürfte? Das mag sein
von Gesetz. Da tue ich mal kurz durchatmen und überlegen.
Nee, es kann vom Gesetzgeber her sein, es könnte von der Stadt Nürnberg, dass sie vielleicht das und das besser machen als Markierung. Egal was, was würdest du dir wünschen? Ja.
Also ich glaube, ich habe zwei große Themen, die so ein bisschen beide Seiten betreffen. Also auf der einen Seite finde ich, dass wir in unserem Berufsverband einfach diese Professionalität und die Selbsterfahrung nicht verlieren, weil die neuen Entwicklungen sind einfach, wir machen es entweder an die Uni und machen halt nur Theorie oder wir schauen, dass wir eine komplette Ausbildung draus machen, aber auch dann eher mehr Theorie, also dass wir diesen Bezug zu, wie ist es, die Selbsterfahrung nicht verlieren, das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Und aber auch, dass man es den Betroffenen nicht noch schwerer macht, als es jetzt schon ist. Also ich höre ganz oft, kommt jemand mit einem Rezept, ich muss es halt dann wieder leider sagen, Mist, Rezept stimmt nicht. Also dass die Augenärzte kompetent bleiben und sind und dass aber dann auch nicht auf der nächsten Instanz die Krankenkasse dann sagt, ja, also nö, da zahlen wir das jetzt nicht. Sie sind bei der DAK versichert. Wir zahlen nur 15 Euro für einen Stock. Und also ich weiß, die Krankenkassen haben einen riesen Minus und müssen schauen, dass sie halt irgendwie das nicht noch größer werden lassen. Aber dass halt weiter diese Stunden genehmigt werden, weil für den Einzelnen ist das teilweise weltverändernd.
Das ist richtig, ja. Ja gut, dann ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ne, dass die Kassen da ein wenig beweglicher sind.
Ja.
Dann bedanke ich mich bei dir, das war jetzt sehr interessant, auch für mich als alter Stocklangläufer. Ne, also recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und du bist in den nächsten Folgen noch häufiger zu hören, weil da macht er mit mir Mobby.
Oh yeah.
Oder lässt er mich auf die Leute los. Also Leute, schnallt euch an oder bleibt daheim. Tommy ist unterwegs mit Christoph. Also danke dir.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.
Hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.